Ja, hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben heute den 5. März. Mein Name ist Lothar Albert und wenn man sich den DAX betrachtet, da muss man sich schon ein wenig wundern. Erratische Bewegungen, sagt der eine. Der andere sagt, ja, das geht wie am Bungee-Seil rauf und runter. Der DAX notiert heute quasi 1000 Punkte höher als noch gestern Abend und die Tage zuvor war das auch nicht anders. Und das wollen wir heute besprechen mit einem neuen Gast, den wir noch nicht hatten, auf den ich mich ganz besonders freue, den Urban Jäckle. Urban betreibt eine Webseite urban-stocks.com. Wer Lust hat, dort gerne mal nachschauen. Urban ist aber auch bekannt für einige Bücher, die er in der Vergangenheit geschrieben hat, auch speziell über mechanische Handelssysteme. Doch bevor wir loslegen, noch der Blick auf den Risikohinweis. Ja, ihr wisst wie immer, alles, was wir hier sagen, ist keineswegs als Empfehlung zu verstehen, sondern es handelt sich ausschließlich um unsere Analysen, um unsere Ideen. Und ihr wisst auch, alles, was ihr an der Börse macht, erfolgt selbstverständlich auf eigenes Risiko und denkt immer daran, das Geld, was man nicht verliert, ist der Grundstock für ein großes Vermögen. Ja, und damit herzlich willkommen, Urban Jeckle. Herzliche Grüße nach Darmstadt.
Ja, danke für die Einladung, Lothar. Liebe Grüße nach Würzburg.
Ja, vielen Dank. Ja, wir schauen heute uns einige Aktien an, die wir sonst nicht so oft im Blick haben. Und zwar wollen wir beginnen mit einem Unternehmen aus Kanada, mit Equinox, ein Goldunternehmen. Ja, eigentlich ein Unternehmen, was auch die Analystenerwartungen immer übertroffen hat. Ich glaube, gerade im letzten Quartal 24 war es nicht so doll. Allerdings muss man sagen, ja, Gold ist ja auch auf All-Time-High. Es ist eigentlich logisch, dass so ein Unternehmen ja gut läuft, oder, Urban?
Ja, die Geschichte von Equinox Gold ist ein bisschen größer, warum ich mir die ins Depot gelegt habe, auch mit einer relativ großen Position. Zum einen ist hier der CEO zu nennen, Ross Beaty. Also wer zum Beispiel Rick Rule kennt, ein ausgewiesener Experte von der Goldszene, er kennt Ross Beaty schon ewig lang. Ross Beaty hat schon viele Unternehmen quasi restrukturiert und zum Erfolg geführt. Und er hat halt im Endeffekt so vor ungefähr 6, 7 Jahren Equinox übernommen und hat den Konzern ziemlich umstrukturiert. Und zuletzt sind sie mit einer Mine an den Start gegangen, jetzt ganz neu in Kanada. Und das Schöne bei der Firma ist, dass die sehr niedrige Produktionskosten haben bei der Mine in Kanada und eine Produktionskapazität jährlich von 1,2 Millionen Unzen wird erwartet. Und die Kosten pro Unze, die liegen bei ungefähr 1000 Dollar. Und das trägt so zur Hälfte trägt diese Mine in Kanada zu dem Umsatz und Gewinn bei. Und wenn wir jetzt halt sehen, der Goldkurs steht bei 2.900 Dollar grad, dann hat die Firma ziemlich viel Luft für weitere Gewinne. Und wenn wir uns den Chart angucken, der geht die letzten paar Jahre ziemlich seitwärts, ist aber das letzte Jahr angesprungen. Das heißt, wir haben auch charttechnisch hier gute Voraussetzungen. Aber das Wichtigste finde ich den Punkt, diese Produktionskosten, wenn wir das mal vergleichen mit anderen großen Goldminen. Also Gold ist ja jetzt mehr oder weniger in aller Munde. Der Preis hat sich auch die letzten Tage erstaunlich gut gehalten. Zum Beispiel Bitcoin ist gefallen, Gold ist gestiegen. Aber wenn wir es mal vergleichen mit Newmont Mining, der größte Goldproduzent der Welt, die haben Produktionskosten von 1.620 Dollar. Barrick Gold, ein anderer großer, hat 1.560 Dollar. Und Equinox Gold produziert da jetzt in Kanada mit quasi der halben. Also 50% von ihrem Portfolio ist quasi diese neue Mine, Greenstone Mine in Ontario, Kanada. Und die produzieren halt da deutlich günstiger und haben langsam auch diesen Restrukturierungsprozess abgeschlossen. Da gibt es noch so ein paar Reste. Also es gibt so eine Übernahme, die letztes Jahr stattgefunden hat, die man noch ein bisschen verdauen muss. Das sind aber kleinere Sachen. Und geopolitisch gefällt mir das halt auch sehr gut, weil alles Nordamerika, Südamerika. Jetzt muss man natürlich abwarten, was mit den Zöllen noch alles kommt, was da noch für Störfeuer gibt, gerade hinsichtlich Kanada. Aber rein von den Fundamentaldaten haben wir hier einfach einen Goldproduzent, der wahnsinnige Margen hat und die gerade ausweitet und wo der Kurs halt noch nicht, der ist noch nicht so hoch gelaufen. Also Goldminen haben generell auch so einen Nachholbedarf zum Gold, weil, das ist nochmal eine längere Geschichte, so von 2010 bis 2022 kann man sagen. Da sind die Goldminen deutlich zurückgeblieben hinter dem Goldpreis. Das heißt, sie haben jetzt hier so ein Nachholpotenzial. Die Frage ist, warum sind die nicht stärker gelaufen? Meine Antwort, ich hatte gestern gerade ein Meeting, da ist meine Antwort, weil einfach die Leute mehr so auf Momentum-Aktien jetzt die letzte Zeit geschaut haben. Wenn du eine Palantir, eine Nvidia oder wie die alle heißen hast, die halt die ganze Zeit durch die Decke gehen oder ein Apple Lovin, wozu brauchst du dann Goldminen? Aber bei diesen Tech-Aktien sind die Bewertungen teilweise halt jetzt schon wirklich überhöht. Wir sehen auch eine Korrektur von den Magnificent Seven, eine riesige Vola, jetzt wieder DAX gestern runter, heute wieder 1000 Punkte hoch. Und da sind die Leute halt bei den Goldminen. Warum soll ich mir Goldminen kaufen, wenn die nur, sage ich mal, 20% im Jahr jetzt mal geliefert haben letztes Jahr? Hat halt eine Apple Lovin, die sich da mal verfünffacht hat oder eine Palantir. Das sehe ich halt auch noch als Hinderungsgrund. Aber die Fundamentals von dieser Firma sind absolut gut. Und wie gesagt, der CEO, der ist ein ganz alter Veteran, der schon viele Firmen auf Vordermann gebracht hat. Und der hat halt so 2018, 2019 das Ruder übernommen. Das waren so ein paar schmerzvolle Jahre. Aber er hat es jetzt geschafft, zum Beispiel diese neue Mine in Kanada auch pünktlich an den Start zu nehmen. Das ist wirklich positiv.
Okay, ja, dann werfen wir den Blick auf ein weiteres Unternehmen aus Kanada, und zwar Pan American Silver oder Silver Corporation. Das
Genau.
ist ein Betreiber von ja, mehreren Silberminen, vornehmlich im südamerikanischen Raum. Und wenn
Genau.
wir auf den Chart blicken, sieht man, da ist auch schon einiges gegangen, Urban.
Ja, also ich habe die reingenommen, weil ich generell so auch ein Fan bin von Silber, weil wir haben einfach dieses Gold-Silber-Verhältnis, was mit 70 historisch hoch ist. Und Silber ist zum Beispiel auch noch tiefer, als es 2010 war. Gold ist deutlich drüber. Klar, jetzt haben wir zum Beispiel Rezessionssorgen. Silber ist ja nicht nur ein reines Spekulationsmetall, was eher für das Gold zutrifft, sondern ist auch für die Industrie wichtig. Also sollte jetzt eine Rezession in den USA kommen oder ein Wirtschaftsabschwung durch die ganzen Zölle, dann könnte das weiterhin den Silberkurs bremsen. Aber fundamental, wenn man sich das mal überlegt, $30 für so eine Silberunze und $2.900 für eine Goldunze, das ist ja ein Wahnsinn. Also, und Pan American Silver, das muss man dazu sagen, keine Silbermine oder fast keine produziert nur rein Silber. Wenn die so im Bergbau machen, dann holen die natürlich alles Mögliche raus. Also da ist auch Gold dabei. Die haben auch viel Umsatz mit Gold, aber das ist im Moment ja auch kein Fehler für die Firma. Und es könnte sein, dass die in den nächsten paar Jahren in Südamerika die ein oder andere Mine noch dazuschalten, zusätzlich zu der hohen Gewinnspanne. Und deswegen bin ich auch bei Pan American optimistisch. Ich habe da nicht so eine große Position drin, aber bin da auch optimistisch, wenn man so einen langen Anlagehorizont hat. Und wie du auch gesagt hast, die ist jetzt auch schon ganz gut gelaufen. Also sie ist angesprungen vom Momentum her im letzten Jahr.
Okay, ein weiteres Unternehmen, auf das wir blicken wollen, ja, das sieht der Chart auch hervorragend aus. Das ist Sovereign Metals aus Australien. Auch ja, ein Explorer von Rohstoffen. Urban, was gibt es hier zu
Genau.
sagen?
Ganz, ganz spannender Wert. Also du sagst hier Australien, ja, da sind die gelistet, aber sie betreiben im Endeffekt ihre Mine in Malawi, in Afrika. Und was sie machen, sie produzieren Graphit für Batterien. Und das ist sehr relevant, weil das braucht man natürlich in Elektroautos. Und der größte Produzent der Welt, das geht es halt Richtung Geopolitik. China dominiert derzeit die globale Graphitlieferkette mit fast 100% des Materials und hat auch Exportbeschränkungen. Wenn jetzt so ein Zollkrieg losgeht, dann wäre das noch mehr Anfeuerung für diese Aktie, weil die ist halt außerhalb China. Da muss man sich natürlich auch mit der Geopolitik ein bisschen beschäftigen. Die sind im südafrikanischen Verbund integriert, haben relativ kleine Streitkräfte, ist eine Ex-Kolonie von Großbritannien, unterhält diplomatische Beziehungen zu China, das heißt, sind da jetzt nicht direkt verfeindet. Das ist natürlich relativ spekulativ, aber man muss hier wissen, das ist halt ein Player, der in der Nische sehr erfolgreich agiert, weil Graphitmaterial für Batterien, das wird definitiv wichtig bleiben, weil ob man es will oder nicht, so diesen Trend zu der Elektrifizierung von Elektroautos, der wird ja angeschoben durch verschiedene Stellen und wir haben da definitiv ein Wachstum und wenn man das ernst nehmen will, auch Speicherung von Energie ist ja auch ein Problem über Batterien. Also Batterien sind definitiv wichtig und Sovereign Metals hat halt das richtige Material dazu. Hinzuweisen ist natürlich bei der Aktie, das ist ein relativ vom Kurs her, die stehen so bei 52, 53 Cent. Ist halt natürlich ein Pennystock. Also, wenn man die kauft über lang und schwarz, ich würde da auf jeden Fall mit Limit vorgehen, ein bisschen geduldig, weil die ist halt so ein bisschen kleiner und riskanter und auch von der Positionsgröße darauf achten, dass man jetzt nicht zu gierig wird. Die Story stimmt, aber in diesen Zeiten von der Geopolitik, wo Grönland in Frage gestellt wird und Ukraine und vielleicht jetzt Taiwan überfallen wird oder was weiß ich, da nimmt man vielleicht jetzt auch nicht so viel Rücksicht dann auf so ein Land wie Malawi, wenn es plötzlich zu gut läuft. Also da auch würde ich ein bisschen vorsichtig sein mit der Positionsgröße.
Okay, ja, dann lassen wir mal die Explorer hinter uns und
Okay.
gehen in die klassischen Bereiche. Das erste Unternehmen ist J.M. Smucker, ein Unternehmen aus den USA, ein Lebensmittel- oder Nahrungsmittelhersteller. Bekannteste Marke ist, glaube ich, Dunkin' Donuts. Jeder, der
Genau.
in Amerika schon mal war, der sieht diese Marke an jeder Ecke und ich glaube auch sonst auf der Welt. Stolpert
Genau.
man ab und zu mal über deren Logo. Die Aktie selber hatte ihr All-Time-High in 23 und dann erstmal, ja, würde sagen, ein Verlust, der
Richtig.
deutlich nach unten ging und seitdem stabilisiert sich die Aktie so auf ein bisschen niedrigerem Niveau.
Ganz genau, danke für die schöne Beschreibung. Also letztes Jahr musste man die Übernahme verdauen von der Firma Hostess Brands. 5,6 Milliarden hat die gekostet. Und da gab es jetzt einige Bedenken, ob das der Gewinn verwässert wird und so weiter. Und die Aktie ist jetzt ein bisschen gefallen. Wenn man sich aber die Kennzahlen anschaut, es ist halt wirklich ein konservativer Wert, der halt in ein Value Depot gut reinpasst. Wir haben hier 4% Dividende. Du hast ja erwähnt, der Kurs kam auch zurück. Also es jetzt hat das Gegenteil von einer Momentum-Aktie, aber es hat einen Boden gebildet. Und wie du gesagt hast, es produziert und vermarktet weltweit Markenlebensmittel. Es ist in vielen Segmenten tätig. Einzelhandel für Kaffee, Einzelhandel für gefrorene Produkte, Brotaufstriche, Donuts hast du erwähnt. Dann aber auch sowas wie Tiernahrung, Erdnussbutter und alles mögliche Süßwaren. Und sie produzieren auch selber und haben sehr viele Marken. Also im Endeffekt ist es so eine unkaputtbare Firma, würde ich mal sagen. Das gibt es natürlich nicht an der Börse. Aber für mich ist das so quasi so ein Anleihenersatz, weil ich habe lieber so eine Aktie, als so, dass ich jetzt zum Beispiel dem amerikanischen Staat oder auch dem europäischen Staat gerade mal Geld leihe bei den Schulden, die einfach nur noch so gehen die ganze Zeit. Und bei Firmen hat man ja im Endeffekt eine gewisse Sicherheit, weil man ja auch an der Firma beteiligt ist. Also das ist für mich einfach so ein eine grundsolide Firma und die im Übrigen auch ganz günstig bewertet ist von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Kurs-Umsatz-Verhältnis. Da schaue ich auch immer drauf. Also sie haben auch Gewinne und wie gesagt, durch die Übernahme kam da so ein bisschen Skepsis rein im letzten Jahr, weshalb ich es jetzt eigentlich so an diesem Boden gerade so als relativ gute Kaufgelegenheit für mich persönlich empfinde.
Okay, dann kommen wir zu einem Unternehmen. Ja, das spaltet ein wenig die
Ja.
Leute, aber auf der einen Seite wird es an der Börse gehandelt. Insofern sicher kein Fehler, darüber zu sprechen. Und auf der anderen Seite hat es sowieso schon die ganze Zeit eine Sonderkonjunktur. Und ich glaube, gestern gab es noch mal einen Push seitens der zukünftigen deutschen Regierung, die ja quasi die Rüstungsausgaben auf unbegrenzt gestellt hat. Wir reden über Rheinmetall, ein Unternehmen, das sich ja im letzten Jahr quasi verdreifacht hat und davor auch schon nicht schlecht war.
Ja.
Sicherlich ein Rüstungshersteller und man kann gespaltener Meinung sein, ob man in solche Unternehmen investiert oder nicht. Aber die geopolitische Situation erfordert es, glaube ich, dass es auch solche Unternehmen gibt. Und insofern müssen wir auch darüber reden, Urban.
Genau, also wenn man sich so den DAX anschaut, das war ja jetzt auch eingangs dein Thema und interessiert ja auch viele Zuschauer, fragen sich auch viele, warum steigt dann eigentlich der DAX so? Und der Wirtschaft geht es schlecht, also es geht definitiv schlecht. Da trägt auch die Politik in gehörige Teile zu bei, aber es ist ein anderes Thema. Und wenn man so anschaut, was treibt eigentlich den DAX, was hat den DAX getrieben? Das waren vor allen Dingen unsere letzten verbliebenen Hightech-Firmen, nämlich die Rheinmetall und die SAP. Die haben halt ziemlich stark für den DAX-Anstieg gesorgt. Und wenn man zum Beispiel mal einen MDAX anschaut, da sieht es relativ trostlos aus. Und natürlich, die Rheinmetall ist jetzt schon sehr stark gestiegen. Jetzt ist sie auch gerade in aller Munde. Ist jetzt die Frage, ob das jetzt gerade so der beste Zeitpunkt ist, auf diesen fahrenden Zug genau jetzt zu springen. Ich habe die halt schon ein bisschen länger im Depot. Man kann sie vielleicht auch beobachten, schauen, ob die nochmal so einen Rücksetzer macht. Aber die profitiert jetzt halt gerade von dem neuen sogenannten Sondervermögen. Also weiß ja auch nicht, was es für ein Vermögen ist, wenn man Schulden macht. Aber man hat ja vor 2 Jahren schon das letzte Vermögen, irgendwie 100 Milliarden in die Rüstung gesteckt. Und jetzt gibt es halt nochmal richtig Geld, auch für die Rüstungsindustrie. Man möchte jetzt nochmal 200 Milliarden für in Infrastruktur und natürlich auch in die Sicherheit schieben. Und dann profitiert halt so ein Wert wie Rheinmetall, weil gerade auch wenn die NATO, Stichwort Trump, USA, da sich jetzt ein bisschen zurückzieht und die Europäer da auf eigene Füße kommen wollen, Rheinmetall hat halt schon Produktionsstandorte, ich glaube, in Litauen, und ist halt die Frage, wie das alles läuft. Aber im Endeffekt, du hast einerseits die riesige Nachfrage nach dem Zeugs und andererseits einen wahnsinnigen Support von der Politik. Und die geopolitische Unsicherheit, denke ich, nicht, dass sie vorbei ist, weil es sieht im Moment gerade gar nicht so aus. Und von daher denke ich, dass sie als Diversifikation eigentlich ganz gut geeignet ist, dass man dann auch mal eine deutsche Aktie mit ins Depot nehmen kann.
Ja, du hast mir das Stichwort gegeben, Rücksetzer, auf den Rücksetzer warten, der ist bei uns am nächsten Unternehmen
Ja.
schon passiert. Wir reden über Palantir, ja auch einer der Highflyer der letzten Jahre, ein Unternehmen, das im Bereich Sicherheitstechnologie unterwegs ist, ein Unternehmen, das Daten verkauft an Regierungen, an Firmen und so weiter. Also ja, vielleicht eins der Unternehmen, die Zeichen der Zeit wirklich hervorragend erkennt, interpretiert und vermarktet. Und wenn wir auf den Chart sehen, sehen wir aber, dass am Ende das ganz schön steil nach unten geht. Urban, ist das der Rücksetzer, auf den viele hier gewartet haben?
Ja, vielleicht. Aber das ist natürlich einer der Werte, die im Moment generell im Fokus stehen. Also da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Erstmal von der Börse allgemein. Februar, zweite Februarhälfte war fundamental schlecht, hat sich bestätigt. Dann hatten wir auch, jetzt haben wir einen wahnsinnig hohen Pessimismus. Das heißt, es könnte jetzt den Markt ein bisschen nach oben schieben, weil wenn die Leute pessimistisch sind, dann könnte es gut aussehen in der Zukunft. Andererseits hatten wir jetzt natürlich auch die riesige hohen Bewertungen, und da ist Palantir keine Ausnahme. Und was die Kurse drückt, außerdem haben wir Warnsignale, dass ein Warren Buffett mit der Hälfte im Cash ist und dass wir gleichzeitig auch sehr niedrige Cashbestände haben von den Fonds. Das heißt, eigentlich könnte es da schon noch weiteren Druck geben. Also du siehst, es gibt Argumente dafür und dagegen vom Gesamtmarkt. Und wenn wir jetzt mal rein auf Palantir schauen, dann ist es halt so, die haben wahnsinnige Margen. Die haben noch höhere Margen als die Microsoft, Amazon und wie die alle heißen. Und der CEO hat bei der Bekanntgabe von den letzten Zahlen, war der quasi so arrogant. Der hat gesagt, es gibt im Endeffekt die Firmen und die Staaten, die mit uns zusammenarbeiten, und die anderen, die auf der Strecke bleiben. So wortwörtlich. Das heißt, sie haben mittlerweile so eine Marktmacht. Und übrigens auch in Deutschland gibt es schon Kunden von Palantir, die bayerische Polizei. Mit den Gegenstimmen von der SPD zum Beispiel, weil Palantir hat halt extrem gute Daten und kann halt Prozesse sehr gut vereinfachen mit Hilfe von KI. Und wenn du zum Beispiel guckst in Deutschland oder auch in den USA, das Problem sind einfach die hohen Personalkosten. Und die KI generell, überleg mal, vor 2 Jahren kannte kaum jemand ChatGPT. Jetzt könnte zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich keine Google im Moment kaufe. Obwohl die Google auch schön korrigiert hat und die Bewertung nachgelassen hat, weil zum ersten Mal sehe ich jetzt, dass wirklich Google mit seinem Geschäftsmodell, dem Googlen, natürlich haben die noch andere Sachen, die sind Google Android auf jedem Handy und so weiter und so fort, die sind schon unkaputtbar. Aber sie haben jetzt eine Konkurrenz gekriegt über die KI, weil mittlerweile kann man über die KI Sachen besser beantworten und schneller finden als über Google. Das heißt, Palantir und Palantir, die sind halt in zwei Bereichen sehr gut aufgestellt. Zum einen, sie sind quasi der größte Freund von der amerikanischen Regierung. Das war auch der Grund, warum die von letzthin abgestürzt sind, weil Trump gemeint hat, wir wollen da doch nicht mehr ganz so viel investieren in diese Verteidigung. Das gehört im Endeffekt auch zur Verteidigung, weil mit KI, da werden zum Beispiel Drohnen gesteuert, alles nicht schön, aber halt sehr effektiv. Ja, du kannst mit KI alles Mögliche machen. Da kannst du die Prozesse zum Beispiel auch in der Medizin, da gibt es andere Firmen, RX, Recursion Pharmaceuticals zum Beispiel, habe ich jetzt hier nicht, vorgestellt, können wir vielleicht ein anderes Mal drauf schauen. Also es gibt einen Haufen Player und nicht nur, dass sie gute Daten haben von der Regierung, sondern sie machen das sehr schön mit Firmen, dass sie quasi so Workshops machen in den Firmen und quasi den Firmen passgenau zu ihrer Firma das Richtige beibringen, dass quasi eine Firma sich umstellen kann Richtung KI. Das ist genau das, was die Firmen im Moment brauchen, weil die können ja nicht einfach zu den Mitarbeitern sagen, schaut mal, probiert mal ein bisschen ChatGPT und so, macht mal ein bisschen KI. Das ist ja oft der Fehler von Firmen. Wenn du dich richtig aufstellen willst, dann musst du vielleicht erstmal die Programmierer ins Boot holen, dass du zum Beispiel Prozesse in der Firma direkt da Richtung KI automatisieren kannst. Und es hat einfach ein riesiges Potenzial. Es hat den Rücksetzer und es ist ziemlich riskant von daher. Aber ich bin bei $80, bin ich eingestiegen, habe leider den Ausstieg verpasst und bleibe jetzt drin, weil ich die $80 durchaus so als Unterstützungsbereich sehe. Jetzt sind wir da wieder angestiegen. Könnte ein bisschen seitwärts gehen. Vielleicht so bei Nvidia geht es ja eher schon so ein halbes Jahr seitwärts. Da gibt es andere Probleme. Zum Beispiel Nvidia liefert natürlich auch Chips in Länder, die mit China in Kontakt stehen. Palantir ist da sauberer aufgestellt und von daher bin ich da auch optimistischer für Palantir als zum Beispiel für Nvidia.
Okay, ja, damit sind wir durch mit
Okay.
unserem Portfolio an interessanten Werten. Lieber Urban, herzlichen Dank für die interessanten Einblicke. Ich denke, wir werden das in Bälde wiederholen. War wirklich ein ja, spannendes Gespräch mit dir.
Okay, gerne.
Und euch, lieben Zuschauer, vielen Dank für das Zuschauen. Denkt immer daran, es hat sich bei keiner unserer Aussagen um Empfehlungen gehandelt, sondern lediglich um unsere Meinung, um unsere Analysen. Und damit wünsche ich alles Gute und freue mich aufs nächste Mal.